Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Wir haben den 9. Oktober. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich bin Helene. Wie immer lesen wir aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Die Bibelstellen sage ich gleich direkt vorher an. Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Erstes Buch Chronik, Kapitel 26. Dienstgruppen der Torwächter. Auch die Torwächter waren in Dienstgruppen aufgeteilt. Aus der Sippe Korach war es Meschelemja ben Kore von den Nachkommen Asafs. Meschelemjas Söhne waren Sechaja, der Erstgeborene, der zweite Jediael, der dritte Sebadja, der vierte Jadniel, der fünfte Elam, der sechste Johanan und der siebte Eljoenai. Obed-Edoms Söhne waren Shemaja, der Erstgeborene, der zweite Josabad, der dritte Joach, der vierte Sachar, der fünfte Netanel, der sechste Amiel, der siebte Issachar und der achte Peuletai. Denn Gott hatte ihn gesegnet. Auch seinem Sohn Shemaja wurden Söhne geboren. Sie bekamen führende Stellungen in ihrer Sippe, denn sie waren tüchtige Männer. Es waren Otni, Rephael, Obed und Elsabad sowie ihre Brüder Elihu und Semachja, zwei sehr tüchtige Männer. Diese alle waren Nachkommen Obed-Edoms. Sie, ihre Söhne und Brüder waren insgesamt 62 tüchtige Männer, bestens geeignet für ihren Dienst. Meschelemjas Söhne und Brüder waren insgesamt 18 fähige Leute. Auch Hosa aus der Sippe Merari hatte Söhne. Ihr Oberhaupt war Shimri. Obwohl er nicht der Erstgeborene war, hatte sein Vater ihn zum Anführer der Dienstgruppe gemacht. Der zweite Hilkia, der dritte Tebalja und der vierte Sechaja. Hosas Söhne und Brüder waren insgesamt 13. Diesen Abteilungen der Torwächter fiel nach der Zahl der Oberhäupter unter den Männern ebenso wie ihren Brüdern die Aufgabe zu, im Haus Jahwes zu dienen. Sie losten aus, welche Familien die einzelnen Tore bewachen sollten. Dabei wurde der Jüngste ebenso wie der Älteste behandelt. Auf Meschelemja fiel das Los für den Osten und auf seinen Sohn Sechaja, der als ein kluger Ratgeber bekannt war, das für den Norden. Auf Obed-Edom fiel das Los für den Süden und das für das Vorratshaus auf seine Söhne. Auf Shuppim und Hosa fiel das Los für den Westen mit dem Schalechet-Tor, wo die Straße hinaufgeht. Eine Wache entsprach der anderen. An der Ostseite sollten täglich 6 Leviten stehen, an der Nord- und Südseite je 4 und am Vorratshaus 2, am Parba an der Straße 4 und am Parba selbst 2. Das waren die Abteilungen der Torwächter von den Nachkommen Korachs und Meraris. Der Schatzmeister. Einige andere Leviten hatten die Aufsicht über die Schätze des Gotteshauses und die geweihten Gaben. Es waren dies die Söhne Ladans, eines Nachkommens der Gershoniten, die Familienoberhäupter Ladans. Einer davon hieß Jehiel. Die Söhne Jehiels, Setam und sein Bruder Joel, hatten die Aufsicht über die Schätze im Haus Jahwes. Von den Nachkommen Amrams, Jisas, Hebrons und Usiels war Shubael ben Gershom, ein Enkel Moses, Oberaufseher über die Schätze. Gershoms Bruder Eliezer hatte einen Sohn namens Rehabja. Die weiteren Nachkommen in direkter Linie waren Jesaja, Joram, Sichri und Shelomit. Dieser Shelomit und seine Brüder hatten die Aufsicht über alle Schätze der geheiligten Gaben, die König David und die Familienoberhäupter, die Anführer der Tausend und Hundertschaften und die Heeroberen geweiht hatten. Sie hatten es aus ihrer Kriegsbeute zur Unterstützung für das Haus Jahwes gespendet. Auch alles, was der Seher Samuel, Saul ben Kisch, Abner ben Ner und Joab ben Zeruja gespendet hatten, stand unter der Obhut Shelomits und seiner Brüder. Die Verwaltungsdienste. Von den Nachkommen Jesas waren Kenania und seine Söhne draußen im Land Israel als Schriftführer und Richter eingesetzt. Von den Nachkommen Hebrons hatten Haschabja und seine Brüder 1700 tüchtige Leute, die Aufsicht über die Verwaltung Israels im Gebiet westlich des Jordan, und zwar über jede Arbeit, die für Jahwe und im Dienst des Königs getan wurde. Das Oberhaupt der Nachkommen Hebrons mit all ihren Sippen und Familien war Jeria. Im 40. Regierungsjahr Davids suchte man den ganzen Sippenverband ab und fand dabei in Jaser im Land Gilead viele tüchtige Männer. Es waren 2700 Familienoberhäupter. David setzte auch sie als Aufseher für die Angelegenheiten Gottes und des Königs ein, und zwar über die Rubeniten, die Gaditen und den halben Stamm Manasse. Hesekiel Kapitel 35. Drohwort gegen das Bergland Edom. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte: Du Mensch, wende dich gegen die Berge von Seir und weissage gegen sie. Sag zu ihnen: So spricht Jahwe der Herr. Pass auf, Bergland von Seir, gegen dich gehe ich vor. Ich werde dich meine Macht spüren lassen und mache dich zur Einöde, zu einem Bild des Schreckens. Deine Städte lege ich in Trümmer, und du selbst wirst Ödland sein. Du sollst erkennen, dass ich es bin, Jahwe. Weil du in beständiger Feindschaft mit den Israeliten lebtest und sie erbarmungslos ans Messer geliefert hast, als das Unglück über sie hereinbrach und ihre Schuld das Ende herbeiführte, darum lasse ich dich bluten, so wahr ich lebe, spricht Jahwe, der Herr. Blut soll dich verfolgen. Weil du Blut vergossen hast ohne Scheu, soll Blut dich verfolgen. Und das Gebirge Seir mache ich zur Einöde, zu einem Bild des Schreckens, und rotte jeden aus, der dein Gebiet durchzieht. Deine Berge fülle ich mit Erschlagenen an. Auf deinen Hügeln, in Rinnen und in Tälern liegen dann vom Schwert Erschlagene. Zum ewigen Ödland mache ich dich. Niemand wird mehr in deinen Städten wohnen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, Jahwe. Weil du sagst, die beiden Länder, Israel und Juda, gehören jetzt mir und ich nehme sie in Besitz. Wo doch Jahwe dort war, darum, so wahr ich lebe, spricht Jahwe, der Herr, mit dem gleichen leidenschaftlichen Zorn, mit dem du aus Hass gegen sie gewütet hast, werde ich gegen dich vorgehen. Und wenn ich dich gerichtet habe, mich ihnen zu erkennen geben. Dann wirst du merken, dass ich, Jahwe, alle deine Lästerreden gehört habe. Du sagtest, die Berge Israels sind verwüstet, ein gefundenes Fressen für uns. So habt ihr geprahlt und das Maul gegen mich aufgerissen. Ich habe es gehört. So spricht Jahwe, der Herr. Weil du dich über die Einöde freust, werde auch ich dich dazu machen. Weil du dich freutest, dass Israels Besitz verwüstet war, werde auch ich dich zur Wüste machen. Das Bergland von Seir und ganz Edom soll zum Ödland werden. Dann wird man erkennen, dass ich es bin, Jahwe. Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 1 bis 22. Während Petrus und Johannes noch zu den Leuten redeten, kamen Priester mit dem Tempelhauptmann und einigen Sadduzäern zu ihnen heran. Sie waren empört darüber, dass die Apostel das Volk belehrten und am Beispiel von Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündeten. So nahmen sie beide fest und sperrten sie bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis. Es war nämlich schon Abend geworden. Aber viele von den Zuhörern kamen zum Glauben und die Zahl der gläubigen Männer wuchs dadurch auf etwa 5000 an. Zwei Apostel vor Gericht. Am nächsten Morgen kam der Hohe Rat in Jerusalem zusammen. Dazu gehörten die führenden Beamten, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer. Und außerdem der Hohe Priester Hannas, sowie Kajaphas, Johannes und Alexander und die anderen Mitglieder der hohepriesterlichen Familien. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und fragten sie: Mit was für einer Kraft habt ihr diesen Mann geheilt? In wessen Namen habt ihr das getan? Vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus: Führer des Volkes, verehrte Ratsälteste, wir werden heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört. Wir werden gefragt, wodurch dieser Mann gesund wurde. Nun, ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch. Es geschah im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. In der Kraft seines Namens steht dieser Mann hier gesund vor euch. Ja, das ist der Stein, der von euch, den Fachleuten, als unbrauchbar verworfen wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rats, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Weil sie aber den Geheilten neben ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen vorbringen. So ließen sie beide aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander zu beraten. Was sollen wir nur mit diesen Leuten machen? Alle Jerusalemer wissen, dass ein offensichtliches Wunder durch sie geschehen ist. Wir können das nicht leugnen. Damit sich die Sache aber nicht noch weiter im Volk ausbreitet, müssen wir ihnen strengstens verbieten, in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu reden. Die Urteilsverkündigung. Als sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen, diesen Namen jemals wieder zu erwähnen oder gar im Namen von Jesus zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten: Entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Da drohten sie ihnen noch einmal und ließen sie dann gehen. Sie fanden einfach keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, um das Volk nicht gegen sich aufzubringen. Denn alle lobten Gott für das, was sich ereignet hatte. Schließlich war der Mann, an dem dieses Heilungswunder geschehen war, über 40 Jahre alt. Das war der Bibeltext für heute. Wenn ihr wollt, hört doch auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Tschüss!